Das letzte Mal hat Jesus auf dem Weg in den Tempel nach Jerusalem einen Feigenbaum verflucht. Dieser Feigenbaum, der hatte Blätter und das heißt, der sollte eigentlich auch Frucht haben, aber er hatte keine Frucht. Dieser Feigenbaum war ein Heuchler. Er hat vorgegeben, was zu sein, was er nicht wirklich war. Vorgegeben, Frucht zu haben, die er nicht hatte. Und diese Verfluchung des Feigenbaums, das war symbolisch für die Nation Israel, für den geistlichen Zustand der Nation. Die hatten einen Tempel, die hatten äußere Religiosität, aber sie hatten keine Frucht. In ihrem Herzen waren sie fern von Gott. Und der Tempel, der ein Treffpunkt mit Gott sein sollte, der ein Haus des Gebetes sein sollte, der war eine Räuberhöhle. Dort, wo die jüdischen Leiter und die Händler ihre eigenen Leute, ihr eigenes Volk ausgebeutet haben. Und so hat Jesus diesen Feigenbaum symbolisch verflucht. Und dann am nächsten Morgen, als die Jünger mit Jesus wieder vorbeigingen an dem Feigenbaum, war der verdorrt von der Wurzel an. Irgendwie so ein dürrer Stamm, keine Blätter mehr dran, kahler Stumpf. Und das war ein Wunder. Normalerweise passiert das nicht über Nacht. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass sogleich, wo Jesus diesen Fluch ausgesprochen hat, sogleich ist der Feigenbaum verdorrt. Und die Jünger waren erstaunt darüber. Sie haben gesagt, wow, Jesus sagt was und Mann, da passiert was. Und natürlich, der Petrus ist immer derjenige, der das ausspricht, was alle anderen denken. Petrus war so der Lautsprecher dieser Gruppe. Und wir machen weiter mit dieser Geschichte im Vers 21. Lesen wir den nochmal. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Sind wahrscheinlich am Ölberg gestanden, haben hinübergesehen auf die Stadt Jerusalem, auf den Berg Zion. Vielleicht war ein klarer Tag und man kommt in der Ferne, so im Südosten, das Tote Meer unten glitzern sehen im Tal. Und Jesus sagt, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich empor, wirf dich ins Meer, wenn ihr Glauben habt, wird Gott dieses Gebet erhören. Ich lese die Parallelstelle aus dem Matthäus-Evangelium vor. Matthäus 21, die Verse 21 und 22. Da kommt es noch klarer raus, dieser Zusammenhang mit dem Feigenbaum. Da ist es, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet, Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. Also mit anderen Worten, das mit dem Feigenbaum ist Pipifax. Das ist eine Kleinigkeit für jemanden, der Glauben hat. Jesus spricht zu uns hier oder zu den Jüngern, wir sind ja auch seine Jünger, also spricht auch zu uns, er spricht zu uns hier über die Macht des Gebets. Und das ist ein Kontrast hier zu dieser toten äußeren Religiosität, die wir in dem Tempel gesehen haben. Gebet. Spurgeon, dieser berühmte britische Prediger, hat mal gesagt, wer ohne Gott lebt, wer mit wenig Gebet lebt, wer selten Gottes Wort liest und wer selten zum Himmel aufschaut, um frischen Einfluss von oben zu bekommen, der ist der Mensch, dessen Herz trocken und fruchtlos werden wird. Kontrast hier zwischen Bädern und zwischen den ausgedorrten, trockenen, rein äußerlich religiösen, fruchtleeren Menschen. Die, die Vertrauen haben zu Gott, die wirklich glauben, dass Gott zu dem steht, was er uns verheißen hat, die Menschen, die Beziehung mit ihm pflegen, das sind die Menschen, die seine Wunder sehen werden, die wirklich sein Wirken erleben werden. Das ist eine machtvolle Sache, so eine lebendige Glaubensbeziehung mit Gott. Da ist Power dahinter, da ist Kraft dahinter, das ist dynamisch, das ist begeisternd. Und wenn wir die Bibel lesen, das war ganz offensichtlich so im Leben von Jesu. Jesus war ein Beter. In Markus 1, Vers 35 zum Beispiel. Da ist es früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete. Oder Lukas 6, da heißt es geschah an diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Jesus hat viel gebetet. Er hat für die Kranken gebetet. Er hat für Lazarus gebetet, bevor er ihn auferweckt hat. Er hat im Garten Gethsemane gebetet. In seiner tiefsten Stunde hat er am Kreuz gebetet sogar. Für die, die ihn gefoltert haben und ans Kreuz geschlagen haben. Wir wissen aus der Bibel, dass ein wichtiger Aspekt von Jesu Dienst für uns jetzt ist, dass er für uns eintritt. Und dass er jetzt für uns betet. Im Hebräerbrief steht das, dass er für immer lebt, um sich für uns zu verwenden. Also Gebet war ein sehr wesentlicher Teil von Jesu Leben. Einfach Gemeinschaft mit dem Vater. Es war auch ein wesentlicher Teil im Leben der Jünger. Ich glaube, wir können die Apostelgeschichte nicht lesen, ohne dass uns das auffällt. Und das war die eine Sache, was die Jünger bei Jesus gesehen haben und was sie wirklich herausgefordert hat, was sie wirklich inspiriert hat. Die haben diese besondere Beziehung gesehen, die Jesus mit dem Vater hatte, sein Gebetsleben und auch diesen Frieden, diese Freude, diese Autorität, diese Vollmacht, diese Kraft, die daraus gekommen ist. Und dann sind sie zu Jesus gekommen und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Das ist die einzige Sache, wo die Jünger jemals zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, Herr, lehr uns das. Sie haben nicht gesagt, Herr, lehr uns evangelisieren oder lehr uns predigen oder lehr uns diese total abgefahrene Sache, wie du da über Wasser läufst. Lehr uns heilen, lehr uns Wunder tun. Haben sie nicht gesagt, aber die eine Sache, wo sie zu Jesus kommen, ist, Herr, lehr uns beten. Wir haben gesehen, dass das war, was wirklich den Unterschied gemacht hat, im Leben und im Dienst von Jesus. Und dann hat ihnen Jesus dieses Modellgebet gegeben, das Vater unser. Und dann nach Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist, eins der wichtigsten Merkmale, eins der Dinge, die uns wirklich auffallen, wenn wir durch die Apostelgeschichte durchlesen, oder auch wenn wir die Briefe im Neuen Testament lesen, ist, dass die Jünger Beter waren. Paulus schreibt zum Beispiel, ich gedenke eurer alle Zeit in meinen Gebeten. Wenn wir die Briefe von Paulus lesen, da spüren wir, dass Paulus gebetet hat. Ständig gebetet hat, auch für die Menschen, denen er geschrieben hat. Die Jünger, lest mal die Apostelgeschichte, die haben ständig gebetet. Die haben regelmäßig als Gemeinde gebetet. Die haben gebetet, als der Petrus gefangen genommen ist, haben sie für Petrus gebetet, wo er freikommt, haben sie wieder gebetet, haben dem Herrn Danke gesagt. Wenn sie irgendwelche Probleme hatten, haben sie gebetet. Wenn sie Missionare ausgesandt haben, haben sie gebetet. Wenn sie Leiter eingesetzt haben, haben sie denen die Hände aufgelegt, haben gebetet. Wir lesen von den Aposteln, dass sie wirklich wichtige und schöne Dienste abgegeben haben, um mehr Zeit fürs Gebet zu haben. Gebet war eine absolute Priorität im Leben von Jesu und auch im Leben der frühen Jünger. War eine absolute Priorität. Und das sollte auch für uns so sein, als Gemeinde und als Familien, als Jünger Jesu, dass wir beten. Römerbrief Kapitel 12 heißt es, da sagt uns der Herr, dass wir anhalten sollen im Gebet. Leute, dass wir beten, das ist ganz klar, ganz offensichtlich Gottes Wille für unser Leben. Das soll Priorität sein für uns. Seht hier im Vers 16, da hat Jesus gesagt, mein Haus, das soll ein Bethaus sein. Nicht ein Haus voller Programme, sondern vor allem ein Haus voll Gebet. Und im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, da wird sowohl die Gemeinde als Leib, als auch der einzelne Christ ein Tempel Gottes genannt. Wir sind der Tempel Gottes im neuen Bund. Und der Tempel Gottes soll ein Bethaus sein. Das sollte unsere Gemeinschaft auszeichnen, unser Leben auszeichnen. Ich meine, Gemeinschaft mit Jesus, das ist, was Gebet ist. Gebet ist nicht unbedingt irgendwas Förmliches immer und Vorformuliertes und wo wir unsere Gebetsstimme aufsetzen müssen und sagen, oh Herr. Gebet ist ganz natürlich reden mit Gott, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und unsere Gemeinschaft, unser Gemeinschaftsleben, unser persönliches Leben sollte geprägt sein vom Gebet. Gemeinschaft mit Jesus, ich meine, das ist, was Christentum ausmacht, oder? Deswegen heißen wir Christen. Die ersten Christen wurden Christen genannt, weil das die Typen waren, die Gemeinschaft mit Gott hatten, mit Jesus, mit Christus und deswegen von ihm so verändert wurden, dass sie ihm ähnlich wurden und die Leute haben gesagt, ah, das sind Christen, das sind so kleine Christusse. Das ist, was Christentum ausmacht. Ich meine, warum sollten wir uns Christen nennen, wenn wir nicht Gemeinschaft mit Gott pflegen, mit Christus? Macht keinen Sinn. Bounds, der ein bekanntes Buch über Gebet geschrieben hat, der schreibt, was die Gemeinde heute braucht, ist nicht mehr oder bessere Maschinerie, keine neuen Organisationen oder neue Methoden, sondern Menschen, die der Heilige Geist gebrauchen kann. Beter. Gebet sollte eine absolute Priorität sein in unserem Leben. Das ist etwas, was ich mir ausgedacht habe, das ist, was ganz klar Gott uns sagt in seinem Wort, das ist sein Wille für uns, was wir im Vorbild Jesu sehen, im Vorbild der frühen Gemeinde, die waren Beter. Und wir müssen es auch so krass sagen und so krass sehen, dass Gebetslosigkeit Sünde ist. Und ich denke, eine der schwersten Sünden, weil im Prinzip heißt es, wir ignorieren Gott, wenn wir nicht beten. Und stell dir vor, du bist verheiratet und du redest nie mit deinem Partner. Das ist verletzend, oder? Und so auch Gebetslosigkeit, das ist was, was wir bekennen müssen. Das ist nicht irgendwie, oh, eine Kleinigkeit, das ist was, was wir bekennen müssen. Wo wir umkehren müssen, wo wir Buße tun müssen. Es ist auch so verrückt irgendwie. Stellt euch vor, ein Ehepaar, diese besondere Beziehung. Du heiratest, endlich kannst du diese besondere, enge Beziehung mit dem Partner haben, hast die Möglichkeit, das Leben miteinander zu teilen und dann redet ihr nicht. Das wäre völlig verrückt. Denk, eins der Dinge, die uns auffällt an verliebten Menschen, ist, dass sie miteinander reden. Ständig. Dass sie die Nähe suchen, dass sie ihr Leben miteinander teilen wollen. Deswegen heiraten wir. Und so auch als Christen. So soll es auch bei uns sein. Man muss verliebte Menschen nicht zwingen, dass sie miteinander kommunizieren. Die wollen das. Die sind happy, wenn sie Gelegenheit dazu haben. Und so auch wir Christen. Wir wollen nicht beten, weil wir beten müssen. Irgendwie aus so einer Gesetzlichkeit oder aus einem Zwang. Oh nein, es ist Sünde, wenn ich nicht bete. Das soll nicht unsere Motivation sein. Ich meine, das ist wahr. Und wir haben ganz klar aus Gottes Wort den Auftrag zu beten. Aber das soll nicht unsere Motivation sein, irgendwie aus äußerem Druck. Nee, wir wollen beten, weil wir dürfen. Jesus hat Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, möglich gemacht für uns. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist wunderbar, wir dürfen mit Zuversicht zu Gott kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Nicht, weil wir das verdienen, ganz und gar nicht, aber weil Jesus es für uns verdient hat. Er hat es für uns möglich gemacht, was für uns Menschen unmöglich wäre, also uns. Wir dürfen Beziehung haben mit dem allmächtigen Gott, mit dem liebenden Gott. Wir dürfen mit ihm Gespräch führen, wir dürfen mit ihm im Gespräch sein. Wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben, wir dürfen mit ihm zusammenarbeiten. Ist uns das überhaupt bewusst, was für ein Vorrecht es ist? Wie reich beschenkt wir sind und gesegnet wir sind, dass wir das tun dürfen. Es gibt Millionen von Menschen, die sich danach ausstrecken, die gewillt sind, die verrücktesten Mühen und Entbehrungen auf sich zu nehmen, um sich irgendwie zu Gott hinzuarbeiten, stundenlang meditieren, oder es gibt Leute, die sich selber auspeitschen, die sich verneigen, die religiöse Dinge da abwickeln, um irgendwie in diese Gemeinschaft mit Gott kommen zu können. Und doch sind sie ohne Jesus getrennt von Gott. Und die können nicht das erfahren, was wir erfahren dürfen in Jesus, was er uns einfach uns geschenkt hat. Das ist so ein Vorrecht. Wir dürfen kommen und wir dürfen Gemeinschaft haben mit Gott. Ist uns das bewusst, was für ein Vorrecht wir haben? Beten wir. Als Gemeinde, es gibt genug Gelegenheiten zu beten. Die Frauen treffen sich jeden Montagabend und beten. Der Herr segne euch, Frauen. Ich glaube, dieser Frauengebetskreis ist das Powerhouse unserer Gemeinde, das uns am Leben hält. Wir Männer, wir beten einmal im Monat. Schande über uns. Und meistens sind es der Markus und ich. Jeden Sonntag beten wir hier um 9.45 Uhr. Meistens ist es 5 vor 10, bis wir wirklich anfangen. Aber wir treffen uns jeden Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst zum Gebet. Meistens sind wir zu dritt. Leute, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist nicht gesund. Das zeigt mir, dass bei vielen die Prioritäten noch nicht in Ordnung sind. Dass für uns als Gemeinde insgesamt, dass wir dann noch nicht wirklich vollkommen gesund sind, geistlich. Irgendjemand hat es mal so krass ausgedrückt, hat gesagt, man erkennt, wie populär das Lobpreisteam ist am Sonntagmorgen, wie viele Leute am Sonntagmorgen kommen. Und du siehst, wie populär der Pastor ist, wie viele Leute mittwochs oder dienstagabends in die Bibelstunde kommen. Aber du siehst, wie populär Jesus ist, daran, wie viele Menschen zum Gebetstreffen kommen. Und meistens sind das die kleinsten Treffen bei uns. Das zeigt mir, dass unser Herz insgesamt, ich rede jetzt nicht über Einzelne, kann jeder sich selbst prüfen, aber dass wir als Gemeinde da wachsen können. Mein Traum ist, dass das Gebetstreffen eines Tages das größte Treffen ist für uns in der Gemeinde. Dass wir wirklich eine Leidenschaft entwickeln und eine Vision entwickeln für Gebet. Dass wir uns auf Gott ausrichten, dass wir ihn anbeten, dass wir mit ihm zusammenarbeiten durch Gebet. Und ja, okay, du musst halt in die Gemeinde gehen, um zu beten. Du kannst auch daheim beten und Gott segne dich, wenn du so ein stiller Beter bist im Kämmerlein daheim. Das ist ein wunderbarer Dienst. Aber meine Erfahrung ist auch, dass die, die nicht gern mit anderen beten, meistens auch nicht gern alleine beten, sind meistens dieselben Leute. Gebet ist so wesentlich. Auf wen vertrauen wir? Auf uns selbst? Oder vertrauen wir auf Gott? Und ich sage die Dinge nicht, um zu verdammen. Nee, es gibt keine Verdammnis in Christus Jesus. Aber ich glaube, Jesus will uns herausfordern. Ich glaube, wir können wachsen da drin. Und ich glaube, wir können uns neu ausrichten als Gemeinde. Und wie sieht es bei uns persönlich aus? Wie ist dein persönliches Gebetsleben? Oder euer Gebetsleben als Ehepaar, als Familie. Dreht sich unser Leben um Jesus? Ist Gebet wirklich eine natürliche, wesentliche Sache, wesentlicher Teil von unserem Leben? Es überführt mich. Ich bin überführt, wenn ich darüber nachdenke, über diese Dinge. Und ich habe echt so einen Hunger, vielleicht sagen, Jesus, ich will wachsen da drin. Wir haben Zugang zu Gott, unserem Vater. Zu der wunderbarsten, liebevollsten, weisesten, mächtigsten Person im ganzen Universum. Und er ladet uns ein, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit ihm. Und trotzdem ignorieren wir das zu so einem großen Teil. Wir nehmen uns irgendwie selbst zu wichtig. Unsere Programme, das, was wir schaffen können. Ist verrückt. Im wahrsten Sinn des Wortes, es ist verrückt. Da stimmt was nicht. Wir sind zu humanistisch geworden in unserem Leben. Dass wir zu viel auf uns vertrauen und zu wenig auf Gott. Jemand hat mal gesagt, Gebet ist nicht so sehr eine Tat als eine Einstellung. Eine Einstellung der Abhängigkeit von Gott. Unser Gebetsleben zeigt uns, auf was wir wirklich vertrauen oder auf wen wir wirklich vertrauen. Auf uns selbst, auf menschliche Ressourcen oder vertrauen wir auf Gott und auf seine göttlichen Ressourcen. Und wir müssen Buße tun, glaube ich. Und wir müssen den Herrn suchen wie noch nie zuvor. Ich möchte uns ermutigen, das zu tun als Familie, als Gemeinde, als Jünger. Bietet sich an als den einen Vorsatz für das neue Jahr. Lass uns den Herrn suchen. Lass uns Beter werden. Menschen, die wirklich in Gemeinschaft mit ihm leben. Das ist das, was uns verändern wird. Das ist das, was die Welt verändern wird. Es gibt eine Geschichte von einem kleinen Jungen. Der hatte so ein Baumhaus und eines Nachts war ein großer Sturm und Bäume sind umgefallen, Äste abgebrochen und da lag so ein Riesenast, also vor seinem Baumhaus, hat den Weg da versperrt. Und der kleine Junge wollte ihn wegräumen und hat mit ganzer Kraft gezerrt an diesem schweren Ast, versucht ihn aus dem Weg zu räumen und konnte nicht viel bewegen dran. Und der Vater, sein Vater ist daneben gestanden und hat beobachtet. Und dann hat er irgendwann gefragt, hey, mein Junge, warum setzt du nicht deine ganze Stärke ein? Aber Papa, hey, siehst du, ich bemühe mich doch mit ganzer Kraft. Und der Papa sagt, nee, du nutzt nicht deine ganze Kraft, weil du hast mich, deinen Papa, nicht gefragt, ob ich dir helfe. Wir tun oft dasselbe wie dieser Junge. Gebet ist die wahrscheinlich am meisten vernachlässigste Ressource, die wir haben. Und ich würde auch sagen, die am weitaus stärkste und mächtigste Ressource, die wir haben als Menschen und als Christen. Mann, wir haben einen allmächtigen Vater im Himmel und er bietet uns seine Hilfe an. Und seht hier, wie großzügig, wie weitläufig sein Angebot an uns ist. Sagt im Vers 21, habt Glauben an Gott. Und dann sagt er, wer zu diesem Berg sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich alles. Wie viel ist das? Alles. Es ist ziemlich weit, oder? Alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Eine ziemlich machtvolle Sache. Eine ziemlich große, weite Verheißung, die Gott uns Betern gibt. Worüber spricht Jesus hier? Spricht er hier wörtlich über Berge? Dass wir hingehen und Berge versetzen? Weißt du, in Donnersberg vielleicht? Nach Grünstadt? Oder wenn ich das könnte, ich würde die Alpen hier direkt vor die Tür setzen. Wäre cool. Ich meine, theoretisch wäre es möglich. Gott ist allmächtig. Wäre überhaupt kein Problem für ihn, das zu tun. Auf der anderen Seite, wir haben noch nie jemanden gesehen, der wörtlich Berge versetzt hat. Ich glaube, Berge, das war so eine typisch jüdische Redewendung. Das ist eine Illustration, ein Bild für scheinbar unüberwindbare Schwierigkeiten oder Probleme. Ist ein biblisches Bild dafür. Im Prophetenbuch Sacharja sehen wir das. Es spricht der Prophet Jesaja in der Sacharja. Irgendeine Mischung aus Jesaja und Sacharja. Sacharja spricht hier in eine Situation rein, wo eine kleine Gruppe vom Volk unter der Leitung von Serubabel aus der Gefangenschaft, aus der Verbannung nach Babylonien zurückgekehrt sind. Ein winzig kleiner Haufen und die sind zurückgekommen nach Jerusalem und haben begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Und dann gab es Widerstände verschiedenster Art und auf jeden Fall sind die Leute entmutigt worden und 14 Jahre lang war tote Hose, haben nicht weitergebaut, war Sense. Waren entmutigt durch Feinde, durch die Mickrigkeit des neuen Tempels, den die aufbauen, der im Vergleich zum alten Tempel ziemlich lächerlich aussah. Ganz Jerusalem war ein riesen Schuttberg. Da war ein Berg der Angst, der Verzweiflung, des Zweifels, der Selbstsucht. Die Leute haben begonnen, ihre eigenen Häuser zu bauen statt Gottes Haus. Und in dieser scheinbar unmögliche Situation, ich würde sagen, die war menschlich unmöglich, da spricht Gott zu dem Leiter Serubabel. Und er sagt zu ihm, das Wort des Herrn an Serubabel nicht durch Macht und nicht durch menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel werde zur Ebene. Hast du Probleme? Vielleicht gibt es einen Berg der Angst oder des Zweifels oder einen Berg der Selbstsucht, Versuchung in deinem Leben, vielleicht gesundheitliche Probleme, finanzielle Probleme, Beziehungsprobleme, unmögliche Umstände in deinem Leben. Wo gehst du hin damit? Laufen wir zu menschlichen Ressourcen oder zapfen wir die Ressourcen unseres allmächtigen Vaters an, der uns seine Hilfe anbietet? Wenn wir auf menschliche Fähigkeiten und unsere menschliche Cleverness allein vertrauen, dann werden auch die Resultate entsprechend sein. Wenn wir im Gebet zu Gott kommen, dann werden wir göttliche Resultate sehen. Wenn wir nur auf uns selbst vertrauen, dann begrenzen wir das, was Gott tun will. Wir müssen sehen, Gebet ist Gottes Weg, um uns seine Segnungen, die er für uns hat und die er uns geben will, um uns die zukommen zu lassen. Die sind da, er will es uns geben, aber wir müssen sie annehmen. Und Gebet ist der Weg, wie wir das tun. Ich glaube, wenn wir nur geistlich sehen könnten, was wirklich abgeht, was wirklich Dinge bewirkt in dieser Welt, wir würden viel weniger tun und wir würden viel mehr beten. Weil wir merken würden, da ist wirklich, wo Dinge passieren. Das ist wirklich Gottes Hand bewegt. Gebet im Glauben ist die offene Hand, mit der wir von Gott empfangen. Das ist Gottes Weg, wie er uns seine Hilfe zuteil werden lässt. Wie wir Freude empfangen. In den Psalmen steht das, Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Gebet ist Beziehung mit Gott. Da ist, wo Frieden herkommt. Philipperbrief, Kapitel 4. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allem eure Gebete, eure Anliegen kund werden vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen erfüllen und bewahren in Jesus Christus. Freude, Friede. Wir empfangen den Heiligen Geist. Gottes Kraft, Gottes Zurüstung. Lukas 11 hat Jesus gesagt, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Ich meine, Gott will ihn uns geben, aber er will auch, dass wir bitten. Durch Gebet, durch Gemeinschaft mit Jesus wachsen wir geistlich. Gottes Wort und Gebet, das ist, was uns geistlich wachsen lässt. Die zwei Sachen. Das ist nicht kompliziert. Das verändert uns, Gemeinschaft mit Jesus. Da erfahren wir Weisung und Führung. Da bekommen wir Weisheit von ihm. Und durch unser Gebet werden nicht nur wir selbst gesegnet, sondern werden auch andere gesegnet. Wir können ein Segen werden für andere. Die werden beschenkt. Es ist Gottes Weg, um in der Welt zu wirken. Wir haben schon dieses Beispiel gesehen. Jesus sagt, bittet und er wird euch den Heiligen Geist geben. Er will uns den Heiligen Geist geben, aber impliziert ist, wenn wir nicht bitten, werden wir nicht empfangen. Oder wir wissen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, seht, die Ernte ist reif. Aber dann sagt er, betet, dass der Vater Arbeiter sende in seine Ernte. Er will das tun, aber er sagt, betet, dass es passiert. Leute, brauchen wir mehr Arbeiter in der Ernte? Brauchen wir mehr Missionare? Brauchen wir mehr Menschen, die andere für Jesus gewinnen? Leute, lasst uns beten. Anderes Beispiel im Alten Testament. Sag Gott, ich will das Volk verschonen, ich will die Stadt verschonen, aber ich habe keinen gefunden, der fürbittet tut. Niemanden gefunden, der in die Bresche springt. Impliziert, wenn das jemand tun würde, Gott sucht nach so einem Menschen, dann würde Gott sein Gericht fernhalten. Ihr könnt die Geschichte von Abraham lesen, wo er für Lot betet und seine Familie. Ich verstehe das nicht ganz, aber irgendwie will Gott mit uns zusammenarbeiten. Und das ist der Sinn von Gebet. Sinn von Gebet ist erstens Gemeinschaft. Das ist, was Gott vor allem will für uns. Das ist auch der Sinn unseres Lebens, Gemeinschaft mit ihm. Aber zweiter Grund ist, dass wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen, dass Gottes Wille passieren in dieser Welt. Und wie gesagt, ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe auf der einen Seite, Gott ist ein souveräner Gott und er wird es tun, was er tun will. Aber auf der anderen Seite will er, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass Gott wirkt, wenn wir beten. Und wenn wir nicht beten, dann tut Gott Dinge nicht, die er eigentlich tun will. Oder zumindest nicht durch uns. Es ist durch unser Gebet, werden Menschen bekehrt. Durch unser Gebet werden Menschen offensichtlich berufen in den Dienst des Herrn. Durch unser Gebet werden Menschen geheilt und beschenkt und gesegnet. Durch unser Gebet wird die Welt verändert. Gott möchte uns an seinem Werk beteiligen, indem er uns als sein Werkzeug gebraucht und vor allem indem wir beten. Und dann reagiert er da auf unser Gebet und das bringt uns die Freude der Gemeinschaft mit ihm und das bringt uns auch die Freude, sein Wirken zu erleben. Wie Gott Gebet beantwortet, wie wir von ihm gebraucht werden, wie andere Menschen gesegnet werden durch uns. Und das ist so eine begeisternde Sache, das ist so ein Vorrecht, das ist so eine Freude. Wenn wir das mal erlebt haben, dann, wenn wir das wirklich verstehen, dann werden wir begeistert sein. So eine wunderbare Sache. Ich hoffe, dass wir alle eine Vision bekommen und eine Begeisterung bekommen für Gebet, dass wir Mitarbeiter Gottes werden im Gebet. Ich habe die Marianne und die Regina gebeten, dass sie uns einfach von den Frauen, die beten, jede Woche, einfach so ein bisschen erzählen. Ein paar Gebetserhörungen, wie Gott wirkt. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen anfacht, für die, die noch nicht so beten. Das ist begeisternd. Marianne, kommst du nach vor? Nimm meinen Platz ein und erzähl einfach kurz, was Gott tut.
Also wir hoffen, dass unsere Begeisterung euch alle ansteckt. Das vorab mal. Und also im Frauengebet, die Anliegen, die bleiben bei uns im Frauengebetskreis. Der Günther weiß das meiste gar nicht. Wir haben ein paar Sachen rausgepickt und einfach euch mal zu sagen, wie gewaltig das ist, was da passiert. Und zwar ging es einmal um ein Stalking-Opfer. Also diese Person ist attackiert worden, sehr wahrscheinlich aus der Nachbarschaft, mit Telefonanrufen und auch einmal mit Farbe ans Haus geschmiert, ein hässliches Wort. Auch mal eine Waschmaschine angeliefert, die gar nicht bestellt war, es war schon. Wir haben lang gebetet, aber dieser böse Nachbar ist weggezogen. Halleluja. Das nächste war, wir haben um einen Ausbildungsplatz gebetet für ein junges Mädchen. Aber das Tolle war daran, dass wir von einer verzweifelten Mutter, also eine von unserer Beterinnen hat von einer verzweifelten Mutter gehört, dass die Tochter schon wie lang Bewerbungen schreibt, erfolglos. Und jetzt hat sie wieder was, das wäre doch was. Und unsere Beterin hat nur so eigentlich gestaunt über ihre Äußerung drüber, hat gesagt, ach, wir beten drüber. Und dann haben wir natürlich beten müssen, weil sie so etwas gesagt hat. Und wir haben gebetet und die hat den Ausbildungsplatz tatsächlich gekriegt. So, dann, wir beten natürlich weiter für diese Leute, weil die sind noch nicht entschieden, dass die auch zu Jesus finden. Dann beten wir natürlich auch für Glaubensgeschwister. Da hat man einen Fall, jemand studiert an der Uni und ist im Vordiplom und hat also Panik gekriegt vor der mündlichen Prüfung und wirklich resignieren wollen und beim Professor absagen wollen, nichts geht mehr. Und eine Beterin hat also diesen ermutigt, zieh es durch, kann gar nichts passieren, egal wie. Und ja, aber anschließend das Gebet war noch viel toller für uns alle, weil es ging ja darum konkret, dass Gott dem, der Person noch jemand schickt, der das Gleiche nochmal bestätigen soll. Also auf dem Weg zum Prüfungszimmer nochmal jemand schicken, der nochmal bestätigt, nochmal ermutigt, mach's doch. Und genau das ist passiert. Nochmal ein Mensch über den Weg gelaufen, der hat nochmal bestätigt. Also Prüfung bestanden, 1,3. So. Das nächste war ein Glaubensgeschwister, für längere Zeit stationär im Krankenhaus, nervlich bedingt. Und da haben wir unter anderem auch gebetet, dass nach der Entlassung diese Person eine Wohnung kriegt. Und also der geheime Wunsch von dieser Person, das wussten wir alle gar nicht, war, die hätte schon immer gern gewohnt in einem weißen Haus mit blauen Fensterläden und einem Garten. Und das hat man ja nicht gewusst, aber Gebetserhörung, wohnt im weißen Haus mit blauen Fensterläden mit Garten. Und das geht noch weiter, weil diese Person hat eine Mitpatientin gehabt, die also auch nervlich bedingt und durch das Vorbild, also Anführungszeichen Vorbild von diesem Christen, ist diese Mitpatientin, also die wollte sich sogar ins Leben nehmen und ganz dramatisch, die hat also zu Jesus gefunden und ist also gerettet. Weiter geht's, die sucht auch einen Arbeitsplatz, muss aber noch dazu sagen, dass diese Mitpatientin extrem gedacht hat, keiner will sie, keiner braucht sie und hat auch Probleme, unter Menschen zu sein. Und jetzt ist es Fantastische passiert, ein Arbeitgeber hat sich bei ihr gemeldet, der hätte gehört, sie wäre so gut und sie soll sich mal vorstellen. Also die hat sich vorgestellt, weiter wissen wir nicht, weiter beten wir noch.
Okay, dann mache ich gerade weiter. Also ich erzähle jetzt euch was so familienintern jetzt. Wir haben einmal für meine Mama gebetet und zwar hatte die so eine Schilddrüsenerkrankung und die Ärzte haben halt gesagt, okay, das muss jetzt entweder operiert werden oder das heißt an der Uniklinik in Homburg da so ein Bunker, wo man dann so 3 Wochen rein muss, um diese Bestrahlungen zu kriegen und das ist ja beides, also beide Varianten sind halt nicht ohne. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ich habe in meinem Gebetsheft, also wir schreiben uns das dann immer so auf, damit wir noch wissen, für was wir gebetet haben, habe ich drinstehen, dass wir dafür gebetet haben, dass die Mama nur 8 Tage da drin bleiben muss und dass es dann okay ist, weil die pflegt auch noch meinen Opa und 3 Wochen, das wäre einfach zu lang gewesen. Und der Hammer war dann, an dem Abend haben wir gebetet und irgendjemand von den Frauen hat dann dafür gebetet, dass das ganz weg ist und dass sie gar nicht muss. Und ich dachte noch so, oh, naja gut, ich habe den Glauben nicht, das ist meistens so. Und naja, am nächsten Morgen ist die dann dorthin gefahren. Montags waren noch mal so Untersuchungen und der Arzt hat gesagt, okay, dienstagmorgens geht's los. Und ich habe dann dienstags mittags angerufen zu Hause, ob die sich schon gemeldet hat, nochmal, wie es ihr dort geht, mit Zimmer und so weiter und so fort. Und meine Schwester so, du, ich weiß nicht, was ist. Die hat angerufen, der Papa, der fährt jetzt gerade nochmal nach Homburg, warte mal ab. Und ich schon, oh nein, was ist da? Und dann ein paar Stunden später war es dann halt so, dass es sich gemeldet hat und gesagt hat, ja, heute Morgen war nochmal eine Untersuchung, es war gar nichts mehr, die haben mich wieder nach Hause geschickt. Also das war der Hammer, wo es für mich dann auch ganz wichtig war, dieses Gebet in der Gemeinschaft, weil ich hatte den Glauben, ich hätte wirklich für diese 8 Tage gebetet, aber nicht, dass sie völlig geheilt wird oder dass das nicht mehr da ist. Und das war für mich dann so wichtig, dass da aber Leute sind, die dann in dem Moment, wenn ich den Glauben nicht habe, den haben und dafür beten. Also das war für mich ganz wichtig. Und genauso war es bei einem anderen Fall, da hatten wir das, also das ist eigentlich toll, wenn man sowas erleben darf. Da war ein Mädchen, das so sich umbringen wollte und deshalb ganz viele Drogen genommen hat und dann daraufhin im Koma lag und war dann schon wochenlang da im Krankenhaus. Und wir haben dann auch gebetet. Die Ärzte haben gesagt gehabt, also sehr wahrscheinlich wacht sie überhaupt nicht mehr auf, weil das halt zu viele Drogen waren. oder falls sie aufwacht, dann nur mit ganz großen Schäden wegen den ganzen Giftstoffen in ihrem Körper, also dass das Gehirn auch nicht mehr funktioniert und so weiter und so fort. Und wir haben montags gebetet und mittwochs ist er aufgewacht und die Ärzte konnten keine Giftstoffe oder Drogen im Körper mehr finden. Also, und das sind so Situationen, da kann man eigentlich nur noch staunen, was Gott tut. Und obwohl in der Bibel, also Gott, ich merke das so, dass Gott uns wirklich lehrt zu beten, denn, also ich muss von mir aus sagen, dass ich diesen Glauben nicht immer habe, ja, wie es so in der Bibelstelle steht, glaubt und bittet und dann wird es euch geschehen, aber Gott macht es dann trotzdem, damit, ja, damit wir das lernen, einfach auch unverschämt zu bitten und das finde ich toll.
Vielen Dank. Nur so ein kleiner Einblick. Frauen erzählen jede Woche, was Gott tut. Und Gott sagt, es kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens drauf an, es kommt auf das Objekt unseres Glaubens drauf an. Und Gott ist ein großer Gott.
Ja, Bernd. Also ich bin jetzt mutig, ne? und berichte auch was, was uns in der letzten Woche passiert ist. Also, wie ihr alle wisst, ist in Hattin immer noch im Krankenhaus und es hat zur Diskussion gestanden, wie geht es weiter mit der Therapie. Ja. Und wir haben da fest davor gebetet, dass Gott uns diese Entscheidung abnimmt. Und am Mittwoch, nee, am Dienstag war es schon, dass also die Therapeutin zu Nadine gekommen ist und hat genau das ihr gesagt, wie wir es uns gewünscht haben.
Aha.
Also das ist wunderbar.
Super. Dankeschön, das ist ermutigend. Das ist begeisternd, oder? Zu erfahren, wie Gott Gebete erhört. Ich staune immer wieder, wir haben so eine, es gibt so eine Missionars-Gebets-E-Mail-Rundbrief-Ding und da schicke ich auch immer so Gebete hin. Und es ist immer wieder erstaunlich, wenn ich diese Dinge schreibe und zurückschaue, was Gott alles erhört hat. Oft fällt einem das gar nicht auf. Aber Gott wirkt Wunder im Großen und im Kleinen. Gebet ist, wie gesagt, ist nicht die Größe unseres Glaubens, es ist das Objekt unseres Glaubens. Und wenn wir beten, können wir Gottes Ressourcen anzapfen. Unser allmächtiger Papa, der wirken will in unserem Leben und durch unser Leben. Und das ist ganz konkret, das ist ganz spannend. Vielleicht habt ihr schon gehört von Georg Müller, oder George Müller hat er sich dann genannt, war ein Deutscher, der nach England, Londoner Gegend, ausgewandert ist. Und er hat sich selbst und seine Familie und ein Waisenhaus mit 2000 Kindern versorgt, Tag für Tag, nur dass er im Glauben gebetet hat, für konkrete Dinge. Wir brauchen Essen so, dafür, wir brauchen eine Couch, wir bräuchten noch ein Haus, was immer. Hat alle Bedürfnisse vor Gott gebracht, ohne fixes Einkommen, ohne Gehalt, ohne um irgendjemanden jemals um Geld zu bitten. Oder Geld anzunehmen von Leuten, die nicht an Jesus glauben. Das hat er nicht gemacht. Der war da ziemlich radikal. Und er hat ein Gebetsjournal geführt. So ein Heft, wo er immer das Gebet reingeschrieben hat und dann das Datum und dann die Erfüllung mit Datum. Und am Ende seines Lebens hat er da schwarz auf weiß belegt, dass Gott 50.000 oder an die 50.000 wirklich konkrete Gebete erhört hat. Wie Gott, wir brauchen eine neue Couch, was immer. Und wir haben gebetet dafür und irgendwann kam jemand daher mit einer Couch. Und Gott, wir haben nichts zu essen heute, versorge uns. Und es klopft an der Tür und Gott versorgt. Ist begeisternd. Gebet ist eine dynamische, spannende Sache. Und das kann jeder von uns erfahren. Einfach, wenn wir nur zu Gott kommen, im Gott vertrauen und nicht auf uns selbst vertrauen. Das ist das Einzige. Seht ihr, wie sollen wir beten? Erstens sagt Jesus, habt Glauben an Gott. Im Glauben beten, das heißt im Vertrauen auf Gott, dass Gott zu seinen Verheißungen stehen wird. Dass wir nicht zweifeln in unserem Herzen. Sagen, oh, ich bin mir nicht sicher, ob es Gott gut mit mir meint oder ob er mich überhaupt hört oder ob er tun wird, was er uns verheißen hat. Das tut, was er sagt. Ob Gott das kann. Hey, Gott ist allmächtig. Es gibt keine Begrenzung für das, was er tun kann. Zweites Prinzip ist, dass wir gemäß dem Willen Gottes beten. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Da steht, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Aber gemäß seinem Willen. Der Sinn von Gebet ist, dass Gottes Wille geschieht, nicht unserer. Jesus hat uns gelehrt, im Vater unser zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, nicht ich baue mein eigenes Reich, nicht mein Reich, dein Reich, dein Wille. Sieh dir, er ist Gott und wir sind seine Diener. Nicht er ist unser Mitarbeiter, sondern wir sind seine Mitarbeiter. Und ich sage das deswegen, weil es manche Leute gibt, die diesen Vers 24 hier aus dem Kontext lesen und es verdrehen. Wo es heißt, alles um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und manche machen da so eine Kohleautomaten-Theologie draus. Unser Kohleautomat Jesus. Wenn ich meinen Glauben oben reinwerf und die richtige Formel benutze, die richtigen Knöpfe drücke, dann kommt unten raus, was immer ich bestelle. Und ich kann Gott von Gott verlangen, was immer ich will, und dann muss es mir geben. Gott, ich will eine Villa haben, da am Grünstädter Berg. Und ein Cadillac davor. Und wenn ich mit der richtigen Formel bete und genug Glauben an meinen eigenen Glauben habe, dann muss Gott mir das geben. Und Leute, das ist Schwachsinn. Was diese Leute eigentlich sagen, ist, ich bin Gott. Und die sagen das wirklich. Wenn ihr diesen Lehrern mal zuhört, die sagen, ja, wir sind ja alle kleine Götter im Prinzip. Im Kontext hier spricht Jesus diese Worte aber im Kontext von Fruchtbringen. Und er spricht diese Worte, alles um was ihr bittet, werde ich euch geben zu Jüngern. Zu Menschen, die alles verlassen haben, um ihm nachzufolgen. Zu Menschen, die ihre eigenen Wünsche verleugnen, sich selbst verleugnen und nur Gottes Willen suchen. Johannes 14, da hat Jesus gesagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Zwei Sachen hier. Erstes Ziel ist, dass der Vater verherrlicht wird. Das ist das letztendliche Ziel von unserem Gebet. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass wir beten im Namen Jesu. Im Namen Jesu beten heißt erstens, dass wir nicht zum Vater kommen aufgrund unserer eigenen Leistungen. Oh, ich war so brav oder ich benutze die richtige Gebetsformel und deswegen wird er mich erhören, weil ich verdiene es, dass er mich erhört. Das ist so das Denken. Nee, das Beten im Namen Jesu heißt, ich komme mit Zuversicht, mit Erwartung zum Vater, dass er mich hört. Nicht wegen dem, was ich tue oder was ich bin, sondern wegen dem, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Das bedeutet, im Namen Jesu beten. Jesus hat hier gesagt, glaubt an Gott. Nicht glaubt an Formeln oder glaubt an euren eigenen Glauben oder glaubt an euren eigenen Namen. Nein, glaubt an Gott. In meinem Namen. Wenn du denkst, dass es im Gebet darum geht, die richtige Formel zu benutzen und dann muss Gott dir geben, was immer du verlangst, dann bist du völlig auf dem falschen Dampfer. Ich habe mal ein Buch gelesen von Kenneth Hagin, wo er gesagt hat, er hat um ein Fahrrad gebeten und Gott hat es ihm nicht gegeben und der Grund, warum es Gott ihm nicht gegeben hat, war, weil er ihm nicht gesagt hat, welche Farbe er will. Leute, das ist ein kleiner Gott. Das ist ein komischer Vater. Aber das ist so dieses Denken, wenn ich nur die richtige Formel benutze, dann muss Gott mir es geben und wehe, ich benutze es nicht, dann wird es nicht funktionieren. Dieses mechanische Denken irgendwie. Völlig falsches Gottesbild. Gott ist kein Cola-Automat, ist nichts Mechanisches, Gott ist eine Person. Gebet ist nichts Mechanisches, das ist Ausdruck einer Beziehung. Und Leute, mein himmlischer Vater weiß, was ich brauche. Und wenn ich um ein Haus bete und er gibt mir ein Haus mit weißer Mauer und blauen Fenstern und das ist genau das, was mir entspricht, er ist so liebevoll, er ist so gut zu uns. Ich muss ihm nicht die Farbe vorsagen, damit es funktioniert. Das ist so lächerlich. Ich meine, ihr Väter geht auch nicht so mit euren Kindern um. Ihr sagt, ah, richtige Formel. Oh, falsche Formel. Ah, dann gibt es dieses Jahr nichts zu Weihnachten. weiß nicht, was die Leute manchmal denken. Also im Namen Jesu beten bedeutet, dass wir uns auf ihn verlassen, was er für uns getan hat, nicht auf unser Wirken und dass wir es die richtige Formel verwenden oder sowas. Zweitens bedeutet im Namen Jesu beten, gemäß seiner Natur zu beten, gemäß seinem Charakter, weil das ist impliziert in den Namen immer, eben gemäß seinem Willen zu beten. Und so können wir Gottes Wort studieren, dass wir seinen Willen kennenlernen, dass wir ihn besser kennenlernen und je besser wir ihn kennen, desto besser werden wir seinen Willen kennen. Und es gibt viele konkrete Verheißungen in der Bibel und wenn wir darum bitten, dann wissen wir, er wird es uns geben, weil es gemäß seinem Willen ist. Also wir dürfen immer fragen, was würde Jesus tun? Was ist sein Wille? Würde es Jesus ehren, warum ich bete, oder ist es einfach selbstsüchtiges irgendwas? Johannes 15, da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch, dann werden wir sein Herz bekommen, dann werden wir automatisch um das beten, was ihm am Herzen liegt. Und dann wird er uns erhören, weil, wenn wir gemäß seinem Willen bitten, wenn wir in seinem Namen bitten, dann gibt er uns das, was er uns geben will. Gebet, es geht darum, dass Gottes Wille passiert durch uns. Dass wir offen sind, er legt uns seine Wünsche aufs Herz, wir beten das und er tut das durch uns und mit unserer Zusammenarbeit, was er sowieso schon immer tun wollte. Das ist, worum es im Gebet geht. Das höchste Gebet, was ein Mensch beten kann, sind die Worte Jesu, wo er im Garten gesagt hat, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Diese Cola-Automaten-Jünger, die würden sagen, es ist nicht Glaube, so zu beten. Wenn du sagst, oh Gott, wenn du willst, dann würden sagen, oh, das ist ein Mangel an Glaube, wenn wir so diese Bedingung einfügen, Gott, wenn es dein Wille ist. Das ist völlig falsch. Das ist die höchste Form von Glauben. Zu sagen, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat so gebetet. Paulus hat so gebetet. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist echte Jüngerschaft. Das ist echter Glaube. Nicht wie ich will, sondern was du willst, Gott. Hier ist mein Leben, tu was immer du willst. Ich bin verfügbar für dich. Das ist echter Glaube. Das, was die Cola-Automaten-Jünger antreibt, ist nicht Glaube, das ist im Prinzip Selbstsucht. Ich will einen Automaten haben, ich will einen Diener haben, der mir das gibt, was ich will. Das ist nicht die Einstellung eines Jüngers. Und ich würde sogar so krass sagen, wenn du an dir selbst festhaltest, an deinem Willen, an dem, was du tun kannst, an deinem Glauben, an deinen Formeln, dann wirst du nie die Kraft Gottes erfahren. Und dann wirst du nie diese Freude erfahren der Gemeinschaft und der Zusammenarbeit mit ihm. Wenn du eine Formel haben willst für Gebet, dann ist es vielleicht diese. Nichts ist unmöglich für Gott, wenn er es tun will und wenn ich seinem Willen hingegeben bin. Das ist die Formel für Gebet. Es ist ihm nichts unmöglich, wenn es nach seinem Willen ist und ich seinem Willen hingegeben bin. Dann bin ich in der richtigen Verfassung. Wenn ich ein wahrer Jünger bin, wenn ich sein Herz habe, dann habe ich diese weite Verheißung, wo Jesus hier sagt, alles, um was ihr auch bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden, weil dann werden wir gemäß seinem Willen beten. Selbstsucht ist ein Hindernis für erhörtes Gebet. Jakobusbrief steht das Kapitel 4. Da heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist ein Grund, warum wir nicht empfangen. Ganz im Gegensatz zu dem, was die Cola-Automaten-Lehrer sagen. Zweite Hindernis sehen wir da auch schon, Jakobus 4,2, der Vers davor, da heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Ganz einfach, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ich glaube wieder, das hat viel mit Selbstsucht zu tun. Ein Grund, warum wir so wenig beten, ist, weil wir so selbstsüchtig sind. Und Fürbitte, Gebet ist ein geistlicher Kampf, das ist geistliche Arbeit. Das kostet uns nicht nur Zeit, sondern auch geistliche Energie. Und viele sind schlicht und einfach zu faul oder zu selbstsüchtig, um das für andere zu tun. Zweiter Grund, weiterer Grund, warum wir nicht beten, ist, dass wir so abgelenkt sind. Leute, wir werden nie Zeit finden zu beten. Wir müssen Zeit machen. Wir müssen Prioritäten setzen in unserem Leben. F.B. Meyer, auch einer dieser großen Prediger, hat gesagt, die größte Tragödie im Leben ist nicht unerhörtes Gebet, sondern nicht gebetetes Gebet. Vielleicht ein drittes Hindernis im Gebet ist Unglauben. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Oder ein geteiltes Herz. Jakobus 1,5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn ein Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in seinen Wegen. Wankelmütig, wörtlich von geteilter Seele, ein Mensch mit geteiltem Herzen. Ein Mensch, der ein geteiltes Herz hat, der sagt, oh Gott, ich bin nicht sicher, ob ich mich dir anvertrauen kann. Mensch, der ein geteiltes Herz hat, weil er einen Götzen hat in seinem Leben. Mensch, der Gott nicht aus ganzem Herzen nachfolgt, der vielleicht auch nicht wirklich meint, was er betet. Gebet so als äußere religiöse Handlung. Und ich glaube, wir tun das zu oft. Wir beten für Erweckung, aber wir wünschen es uns eigentlich gar nicht wirklich. Weil wenn Gott wirklich Erweckung wirkt, dann kostet uns das was. Dann überführt er uns in unserem Herzen, dann bringt es radikale Veränderung. Dann rüttelt Gott viel von dieser Bequemlichkeit auf und es kann uns viel kosten. Ich glaube, allzu oft beten wir halbherzig. Wenn wir in bewusster Sünde leben, ist ein weiteres Hindernis. Und das ist nur eine Form von Götzendienst, eine Form von geteiltem Herzen. Jakobus 4,8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Wenn wir in Sünde leben, müssen wir Buße tun, das Gott bekennen, seine Vergebung in Anspruch nehmen und dann können wir weiter beten. Weiterer Grund, fünfte glaube ich, hier ist Uneinheit in der Ehe. Das ist ein Gebetshindernis. 1. Petrus 3 schreibt besonders den Männern dort. Petrus schreibt, ihr Männer, ebenso wohnt bei ihnen, bei euren Frauen, mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn ihr Ehekrach habt, werdet ihr kein gutes Gebetsleben haben, werdet ihr kein gutes Gebetsteam sein. Und letztes Hindernis beim Beten ist Unversöhnlichkeit. Das spricht Jesus hier an im Kontext. Vers 25, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebt. Unversöhnlichkeit, das hindert unsere Gebete. Leute, wenn er uns so viel vergeben hat, dann haben wir keinen Raum, Vergebung zurückzuhalten. Ein Herz, dem viel vergeben ist, dem es wird auch vergeben. So viel nur ganz kurz darüber, wie wir beten können. Aber ich möchte uns heute Morgen vor allem ermutigen, dass wir beten. Hey, das ist ein heiliges Vorrecht, das ist ein heiliger Auftrag, den wir haben. Können wir uns das als Vorsatz nehmen fürs neue Jahr, dass wir wachsen wollen im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott? Ich wünsche mir das für mein Leben, dass ich da wirklich wachse. Und Leute, könnt euch anschnallen, wenn wir alle da ein bisschen wachsen, ein bisschen mehr beten, dann haben wir, glaube ich, gar keine Vorstellung, was Gott tun kann. Weil das ist der Weg, wie wir von Gott empfangen. Und das ist der Weg, wie Gott wirkt in unserem Leben und durch unser Leben in dieser Welt. Lass uns beten, lass uns nicht müde werden. Lass uns den Herrn suchen mit ganzem Herzen. Amen. Also lass uns beten. Vater, wir wollen beten, wie die Jünger gebetet haben. Herr, lehre uns zu beten. Nicht unbedingt mal lehre uns, wie wir beten können, sondern lehre uns zu beten. Gott, wir wollen dasselbe bitten. Lehre uns beten. Und Vater, hilf uns. Wir sind alle so beschäftigt, wir sind alle so eingespannt. So viele Erwartungen, die an uns herangetragen werden. Vater, hilf uns, Prioritäten klarzusetzen in unserem Leben. und hilf uns, an dir dran zu bleiben. Denn Gott, wir wollen nicht austrocknen wie dieser verdörrte Feigenbaum. Und es ist so begeisternd zu hören von den Frauen und zu erfahren, wie du Gebete hörst und wie lebendig du bist und wie wirksam du bist in unserem Leben und wie wirksam du sein willst in dieser Welt. Und dass wir mit dir zusammenarbeiten dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen und dein Herz empfangen dürfen und gemäß deinem Herzen beten dürfen und dass du dann wirklich Dinge tust. Das ist so begeisternd, von dir gebraucht zu werden. Vater, ich bete, dass das jeder von uns erfahren darf. Ich bete, Herr, dass du jeden einzelnen von uns ein Herz gibst, zu beten, dich zu suchen, Gemeinschaft mit dir. Und dass wir als Gemeinde vor allem eine Gemeinde von Betern werden. Nicht eine Gemeinde von Programmen, sondern eine Gemeinde, die zu dir kommt, die Beziehung pflegt. Du bist wunderbar, Herr, wir lieben dich. Wir danken dir für all die wunderbaren Dinge, die du tust in unserem Leben. Wir wollen dich anbeten, Herr, in Jesu Namen. Amen.